geistliche Elite zur Zeit Jesu, der religiösen geistliche Führerschaft. Sie waren für den rechten Glauben und die gesellschaftliche Ordnung verantwortlich. Aber sie konnten Jesus einfach nicht einordnen. Oh, das ist vielleicht der Tipp, ja. Habt ihr mich verstanden oder soll ich mal anfangen?
Für die Aufnahme.
Also die religiösen Führer der Zeit, in der Jesus aufgetreten war, sie konnten ihn einfach nicht einordnen. Sie waren verantwortlich für den Glauben, für die gesellschaftliche Ordnung, aber sie konnten einfach mit Jesus nichts anfangen. Jesus tat Wunder und es waren Wunder, die niemand tun konnte, ohne dass Gott mit ihm war. Und es waren ja außergewöhnliche Wunder. Wir werden gleich noch ein Wunder auch kennenlernen, was sie wirklich bestärkt hat, eine besondere Entscheidung zu treffen. Jesus war ein einfacher Wanderprediger, aber sie sagten, was konnte aus Galiläa Gutes kommen? Der Messias, den sie erwarteten, konnte es unmöglich sein. Er musste aus Juda kommen. Und so musste Jesus gestoppt werden mit allen Mitteln. Denn jetzt hatte er sogar einen Toten auferweckt. Die Begebenheit, die wir gleich lesen werden, die ist kurz nach dieser Auferweckung des Lazarus. Und sogar einige aus ihrer Reihe, aus ihrer Mitte, glaubten nun an Jesus, weil Jesus diesen Lazarus in Bethanien von den Toten auferweckt hatte. Und so versammelten sie nun den Rat, den Hohen Rat, was nun zu tun sei. Und sie sagten, das ist Johannes 11, wenn wir ihn so weitermachen lassen, dann werden alle an ihn glauben. Und die Römer werden kommen und unsere Stadt und unsere Nation wegnehmen. Sie hatten Angst um ihre Privilegien, um ihre Religion, um ihre Staatsordnung, von der sie natürlich auch profitierten. Und der Hohepriester Kaiphas, so hieß er damals, der Höchste, der Vorsitzende dieser ganzen Veranstaltung, der sagte dann in Vers 50, Johannes 11, Vers 50, dass es nützlich ist, also dem Hohen Rat und allen Versammelten damals, wenn ein Mensch für das Volk stirbt und nicht die ganze Nation umkommt oder verloren geht. Diese Prophetie ging in Erfüllung. Er wusste damals nicht, dass er prophetisch redete, aber diese Prophetie ging in Erfüllung für das Volk Israel 70 nach Christus, als die Römer Tempel und Nation zerstörten und alle Juden unter die Völker zerstreuten. Gott musste wieder eingreifen als Richter seines Volkes. Die Prophetie ging aber auch dahingehend in Erfüllung, dass Jesus für alle Menschen starb. Alle Menschen rettete er damit, die zum Glauben an ihn kommen würden. Juden wie Nicht-Juden. Dieser versammelte Hohe Rat, die Hohen Priester, die Pharisäer beschlossen jedenfalls, Jesus zu töten. Daniel hatte es letzten Sonntag auch schon in seiner Predigt erwähnt. Und unser Text heute, den wir uns genau angucken werden und den wir so Schritt für Schritt durchgehen werden, spielt unmittelbar danach. Und er ist überschrieben mit die Salbung in Bethanien. Die Landkarte hat Theresa vor 14 Tagen gezeigt. Und so möchte ich anfangen. Jesus kam nun 6 Tage vor dem Passa nach Bethanien, wo Lazarus war, den Jesus aus den Toten auferweckt hatte. Jesus kam wieder nach Bethanien. Bethanien, um es ein bisschen einzuordnen, liegt ganz nah an Jerusalem. Das ist dieser Stern hier. Und Bethanien ist nur über den Ölberg drüber quasi, circa 2,7 Kilometer weg von Jerusalem. Und das Passafest stand bevor. In der Stelle heißt es 6 Tage vor dem Passafest. Und das Passafest war nach der Zeitrechnung des Johannesevangeliums am Samstag. Das heißt 6 Tage vorher, es war also Sonntag. Nach unserer Zeitrechnung quasi oder nach unseren Wochentagen her. Und es war also vor dem Abendmahl, von dem wir vor 14 Tagen gehört hatten, und auch vor dem Verrat des Judas natürlich, letzte Woche. Und Jesus kam wieder nach Bethanien. Bethanien spielte eine wichtige Rolle im Leben Jesu. Hier wohnten Martha, Maria und Lazarus. Sie waren die Stelle, die er immer anlief. Sie nahmen ihn herzlich auf, wenn er von Galiläa kommend, also von oben her kommend, dort wo der See Genezareth ist, da ist Galiläa da oben, wenn er durchs Jordantal hindurch nach Jerusalem kam. Dann kam er quasi von der Seite Jericho aus, den Berg hoch, nach Jerusalem und da lag kurz vor Jerusalem, lag Bethanien. Das war der Ort, wo Jesus zu Hause war, wo er nochmal Rast machen konnte mit seinen Jüngern, bevor er nach Jerusalem kam. Es war vertraute Umgebung für ihn. Er fühlte sich dort zu Hause. Und Martha, Maria und Lazarus waren ihm dabei sehr ans Herz gewachsen. Die Bibel sagte, dass Jesus sie lieb hatte sogar. Und es beruhte ganz sicher auf Gegenseitigkeit. Und sie machten ihm dort ein Abendessen. Und Martha diente. Lazarus aber war einer von denen, die mit ihm zu Tisch lagen. Wer ist sie? Wer bereitete Jesus ein Abendessen? In der Parallelstelle in Matthäus 26 und Markus 14 lesen wir, dass Jesus zu Gast war im Hause Simons des Aussätzigen. Dort wurde Jesus bewirtet. Und Martha war offensichtlich eine Hilfe bei der Bewirtung der Gäste. Sie hatte ja die Gabe der Gastfreundschaft. Simon, der Hauseigentümer, litt unter Aussatz und konnte wahrscheinlich nicht so teilnehmen oder sich nicht so kümmern. Und Lazarus, die Berühmtheit, die auferweckt worden war, die von den Toten auferstanden war, war auch da, war auch eingeladen. Sie lagen alle zusammen am Tisch. Da nahm Maria ein Pfund Salböl. Maria von Bethanien, die Schwester von Martha und Lazarus. Sie ist heute für uns die Hauptperson unserer heutigen Geschichte. Maria, eine Frau, ich denke eine Frau, die viel weibliche Intuition hatte. Sie hat diese Zuspitzung der Ereignisse deutlich wahrgenommen. Wahrscheinlich besser als ihre männlichen, die männlichen Jünger Jesu. Sie hatte natürlich auch die Debatten Jesu mit den religiösen Führern erlebt oder davon berichtet bekommen, die kurz zuvor in Jerusalem geschehen waren. Und sie wusste, dass Jesus wieder nach Jerusalem gehen wollte. Bethanien war ja nur ein Rückzugsort für ihn, ein Verschnaufort, bevor es wirklich dann endgültig nach Jerusalem ging. Sie kannte die Befehle der hohen Priester und Pharisäer, Jesu Aufenthaltsort anzuzeigen, damit sie ihn festnehmen könnten. Und sie kannte auch Jesu Ankündigung selbst, dass er bald sterben und am dritten Tage wieder auferstehen würde. Und sie nahm es sich zu Herzen. Maria hat vielleicht auch bei der Bewirtung mitgeholfen. Sie unterbrach vielleicht, wir wissen es nicht genau. Jedenfalls aber kam sie zu Jesus und zu den mit am Tisch liegenden Männern mit einem Pfund Salböl von kostbarer Narde. Das Pfund ist schnell erklärt. Ein Pfund waren damals 327 Gramm genau, bei Öl ungefähr ein Volumen von 340 Milliliter. Und ja, wir hatten ja heute schon über das Öl so ein bisschen gehört, wofür man es alles nehmen kann. Und ja, die Hintergründe zum verwendeten Öl, was Maria da nimmt, da steht hier ein Pfund Salböl, die sind spannend und die will ich uns heute ein bisschen näher ausführen. Also man kann unterscheiden und auch in dem griechischen Urtext, das Neue Testament wurde ja in Griechisch geschrieben, sodass man da so ein bisschen an manchen Stellen so ein bisschen tiefer einsteigen kann. Im Griechischen werden zwei Begriffe verwendet für Öl. Das eine heißt Elaion und das andere heißt Myrion. Und das Elaion, das war also das Öl für die Hautpflege und es ist zu unterscheiden von diesen Myrion, von den teuren Parfümölen. Das erste hatte mit Luxus nichts zu tun. Elaion diente zum Schutz der Haut, war für Erfrischung da, auch für medizinische Zwecke, ne? Wunden wurden mit ausgespült und so weiter und so fort. Es war also für Hautpflege verantwortlich, wurde verwendet dafür und gehörte quasi zu den Grundbedarfsmitteln der damaligen Zeit. Es war überwiegend Olivenöl, Mandelöl, Nussöl. Es wurde teilweise auch versetzt mit wohlriechenden Stoffen, mit Pflanzen, von Pflanzen oder Pflanzenbestandteilen, ne, mit ätherischen Ölen, wie wir sie kennen heute. Und die Duftstoffe sind ähnlich, wie wir sie heute auch noch kennen. Lilie, Rose, Lavendel. Die teuren Parfümöle hingegen enthielten exklusive ausländische pflanzliche Produkte oder Rohstoffe. Und sie galten somit als Luxus. Im Gegensatz zu heute, wo man eben Parfüm auf alkoholischer Basis herstellt, wurde damals Parfüm auf Ölbasis hergestellt. Und Maria nahm nun dieses Myrion, dieses Parfümöl von reiner Narde. Also Parfümöl, was als wichtigste Duftkomponente die echte indische Narde enthielt. Der Geschichtsschreiber Plinius überlieferte uns auch die Zusammensetzung der damals berühmten Nardensalbe. Sie ist Nardion und hatte einige Bestandteile, die ich jetzt gar nicht so gut vorlesen kann. Die Narde kam jedenfalls aus dem zentralen Himalaya-Gebiet und war dort heimisch, nur dort, und wurde dort gewonnen. Und sie wurde als Duftstoff in der ganzen römischen Welt hochgeschätzt. Und sie war damals eben entsprechend teuer und war nur den wohlhabenden Reichen vorbehalten. Und nach Plinius gehörte damals die Nardensalbe somit neben der Zimtsalbe und dem Königsbalsam zu den teuersten Parfümölen der damaligen Zeit. Also Maria nahm ein Pfund Salböl von echter, sehr kostbarer Narde und salbte damit die Füße Jesu. Es ist davon auszugehen, dass die Füße Jesu vorher schon mit Wasser gewaschen waren. Das war damals ein Zeichen der Gastfreundschaft und war damals durchaus üblich, dass man das gemacht hatte. Also der Staub der Straße war wahrscheinlich so mit abgewaschen. Und Maria kam nun und salbte die gereinigten Füße Jesu mit diesem Parfümöl, mit diesem Myrion, und trocknete sie mit ihren Haaren. Auch das Salben selber war jetzt nichts Ungewöhnliches, erst das Salben mit diesem sehr teuren Parfümöl war das Außergewöhnliche. Und es war eine große Menge Parfümöl, so 340 Gramm ist ja schon, das handelt man nicht mal so schnell. Und man kann also davon ausgehen, dass Maria eben das Überfließende, das Überschüssige mit ihren Haaren aufgenommen hat, damit so nicht eine große Unordnung entstand. Wie kam nun Maria auf diese Idee? Kann man sich fragen. Wie kam sie drauf? Was bewegte sie? Wie vorhin schon erwähnt, war sie in angstvoller Sorge, wie es mit Jesus weitergehen sollte. Und sie wollte ihm deswegen einen besonderen und letzten Liebesdienst erweisen. Ich will es mal so formulieren. Sie wollte wahrscheinlich in einer besonderen Situation Jesus etwas Besonderes zurückgeben. Wahrscheinlich das Wertvollste, was sie hatte. Ich sage es nochmal. Sie wollte in einer besonderen Situation Jesus etwas Besonderes zurückgeben. Wahrscheinlich das Wertvollste, was sie hatte. Und sie hatte sich überlegt, wie sie Jesus diese Liebe zeigen konnte. Ich bin davon überzeugt, dass sie sich an etwas erinnerte. Denn sie hatte ein Vorbild. Es gab schon mal eine Begebenheit in Bethanien. Und darüber war sie sicherlich genauestens informiert. Es ist eine Geschichte, die wir uns auch gleich angucken werden, die als Salbung der Sünderin bekannt ist und in Lukas 7 berichtet wird. Sie muss einige Zeit vorher in Bethanien sich abgespielt haben, ereignet haben. Und Maria war unbeteiligt, vielleicht war sie sogar dabei, man weiß es nicht. Aber ganz sicher jedenfalls war es damals in einer Zeit ohne Internet und Tagesschau das Top-Ereignis dieser Tage. Alle Ereignisse Jesu wurden von Mund zu Mund weitererzählt. Wie gesagt, man hatte keinen Fernseher, keinen Computer. Man hat sich die Geschichten, die sich ereignet haben, von Mund zu Mund weiterberichtet. Und ich bin mir sicher, dass dieses Ereignis, dieser Salbung der Sünderin, dass das auch weiterberichtet wurde. Es war eine der Geschichten, die von Mund zu Mund weitererzählt wurden und die alle in Bethanien kannten. Und sicher kannte Maria auch die Frau selbst aus dem Dorf und welche Wendung ihr Leben durch Jesus genommen hatte. Und ich will diese Geschichte auch mit hineinnehmen heute, zum besseren Verständnis von Johannes 12, von unserer Hauptstelle. Denn diese Stelle macht das Bild erst komplett, denke ich. Jesus war Gast bei einem Pharisäer namens Simon. Wieder Simon, aber es war ein anderer Simon. Dieser Simon hatte auch in Bethanien sein Haus. Aber es war klar, dass es ein anderer Simon war, kein Pharisäer, sondern ein Pharisäer. Also nicht Simon der Aussätzige, sondern ein Pharisäer, so wie wir gleich sehen werden. Also es handelte sich um zwei Ereignisse. Und während Jesus also so da beim Essen lag, kam es zu einer peinlichen Situation. Und siehe, da war eine Frau in der Stadt, die eine Sünderin war. Und als sie erfahren hatte, dass er, also Jesus, in dem Haus des Pharisäers zu Tisch lag, brachte sie eine Alabasterflasche mit Salböl, trat von hinten an seine Füße heran, weinte und fing an, seine Füße mit Tränen zu benetzen und trocknete sie mit den Haaren ihres Hauptes. Dann küsste sie seine Füße und salbte sie mit dem Salböl. Eine Frau, eine dorfbekannte Sünderin, war im Hause Simons aufgetaucht. Es gab also drei Beteiligte in dieser Geschichte, genauso wie auch in Johannes 12. Jesus, eine Frau und ein Kritiker, sage ich jetzt mal. Wie auch immer diese Frau in das Haus des Pharisäers reingekommen war. Plötzlich trat sie von hinten an Jesus heran, weinte hemmungslos und benetzte seine Füße mit Tränen, mit ihren Tränen. Und sie trocknete die Füße Jesu mit ihren Haaren, küsste seine Füße und salbte sie mit dem Salböl, das sie dabei hatte. Es war auch ein Alabastron mit Myrrhen, also eine Alabasterflasche gefüllt mit Parfümöl. So weit, so gut. Die Geschichte ist, bis auf die Tränen, ähnlich oder gleich zu der von Maria. Aber was dann passierte, wir wollen weiterlesen, ist sehr spannend. Für Simon, den Pharisäer, war nämlich das Auftreten der Frau, die in seinen Augen eine Sünderin war, so etwas wie ein Test, ein Prophetentest. Offensichtlich hatte der Pharisäer die folgenden Worte nicht laut ausgesprochen. Wir lesen: Als aber der Pharisäer, der ihn eingeladen hatte, das sah, sprach er bei sich selbst und sagte: Wenn dieser ein Prophet wäre, so würde er erkennen, wer und was für eine Frau das ist, die ihn anrührt. Denn sie ist eine Sünderin. Sein Weltbild war klar. Kein Prophet Gottes würde sich von einer Sünderin berühren oder salben lassen. Wenn Jesus es also zulässt, dann ist ganz klar, Jesus ist nur ein Scharlatan, kein echter Prophet Gottes. Doch Jesus wusste, was Simon dachte. Und in seiner den Menschen zugewandten Art half er Simon auf die Sprünge und erzählte das Gleichnis von den zwei Schuldnern. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm: Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Er aber spricht: Lehrer, sprich. Ein Gläubiger hatte zwei Schuldner. Der eine schuldete 500 Denare und der andere 50. Da sie aber nicht zahlen konnten, schenkte er es beiden. Wer nun von ihnen wird ihn am meisten lieben? Eine ganz einfache Frage. Oder? Wir sehen gleich, worauf Jesus hinaus wollte. Zwei Leute hatten Schulden, der eine viel, der andere sehr viel. Und wenn man davon ausgeht, dass ein Denar etwa ein Tageslohn war, dann reden wir von Schulden von etwa 10.000 Euro und ca. 100.000 Euro nach unserem heutigen Wertverständnis. Die Frage ist einfach: Wer von beiden, dem die Schuld erlassen wurde von ihrem Gläubiger, wird am meisten lieben? Simon antwortete und sprach, ganz vorsichtig, denn er wusste, dass das Gleichnis, was Jesus erzählt hatte, was mit ihm zu tun haben wird. Er ahnte es schon. Ich nehme an, der dem er das meiste geschenkt hatte. Jesus aber sprach zu ihm: Du hast recht geurteilt. Und Jesus wandte sich nun mit den Worten: Siehst du diese Frau? Wieder der Frau zu. Und machte nun eine Gegenüberstellung, die Simon sicherlich so nicht erwartet hatte. Denn wir sehen sie auch auf dem Bild. Ne? Simon, also ich nehme an, dass es der mit dem Tuch da über dem Haupt war, und die Frau. Simon sah sich oben an als Pharisäer. Und die Frau sah er unten an. Sie diente Jesus und hat seine Füße gesalbt. Simon dachte von seiner Stellung her, dass er etwas Besonderes war. Und die Frau eine Sünderin. Aber Jesus macht was anderes. Jesus stellt sie links und rechts. Er stellt sie auf eine Ebene und vergleicht sie miteinander. So macht es Jesus. Egal welche Stellung du hast. Egal was du in deinem Leben bisher geleistet hast oder was du verbockt hast. Vor Jesus sind alle Menschen gleich. Denn er sieht in das Herz des Menschen. Also Simon, hör gut zu. Siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen. Du hast mir kein Wasser für meine Füße gegeben. Sie aber hat meine Füße mit Tränen benetzt und mit ihren Haaren getrocknet. Du hast mir keinen Kuss gegeben. Sie aber hat, nachdem ich hereingekommen bin, nicht abgelassen, meine Füße zu küssen. Du hast mein Haupt nicht mit Öl gesalbt. Sie aber hat mit Salböl meine Füße gesalbt. Das Wasser für die Füße, wir hatten es vorhin schon. War das nun Pflicht? Der Kuss zur Begrüßung, das Parfüm, um sie frisch zu machen? War das nun Pflicht für den Gastgeber? Nein, das war eigentlich erstmal keine Pflicht, aber es war eine Geste der Höflichkeit. Es war ein Ausdruck von etwas. Simon hatte seinem Gast nur gerade so viel Aufmerksamkeit und Gastfreundschaft zukommen lassen, was die Höflichkeit gebot damals. Aber kein bisschen mehr. Jesus warf ihm das nicht vor. Er beschrieb nur ganz einfach den Ist-Zustand. Und aber auch damit den Kontrast. Also während Simon gerade das Minimum an Gastfreundschaft praktizierte, feierte Jesus die Liebe der Frau. Wo der Pharisäer nur gerade das tat, was man tun musste, ging diese Frau weit über das hinaus, was man von ihr hätte erwarten können. Sie hatte kein Wasser, sie hatte Tränen, sie hatte kein Tuch, sie hatte ihre Haare und küsste und salbte die Füße Jesu. Warum? Warum? Der Umgang der Frau mit Jesus spiegelte wider, was in ihrem Herzen war. Was war in ihrem Herzen? Und damit wollen wir gleich die Brücke wieder zu Maria schlagen. Bevor wir aber da nach Johannes 12 zurückkehren, möchte ich noch eine kleine erhellende Tiefenbohrung machen in den griechischen Urtext. Das war ja die damalige Sprache, ne, wie das Englisch heute, die damalige Allerweltsprache, in der die Evangelien geschrieben wurden. Jesus redete nun weiter zu Simon über die Frau und sprach damit klar an, worum es eigentlich geht. Deswegen sage ich dir, ihre vielen Sünden sind vergeben, denn sie hat viel geliebt. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Es geht um Vergebung, es geht um Liebe. Jetzt müssen wir versuchen, den Satz richtig zu verstehen. Im Griechischen werden verschiedene Zeitformen verwendet, die etwas aussagen wollen. Da ist man sehr genau im Griechischen. Die Zeitformen haben bestimmte Bedeutungen. Und das ist etwas anders und etwas genauer als im Deutschen. Im Deutschen fallen die Unterschiede, also wenn in verschiedenen Bibelübersetzungen, fallen die Unterschiede auch häufig nicht so ins Gewicht. Hier aber schon. Die Erzählungen, die Handlungen erfolgen normalerweise in einer Zeitform, die das Deutsche nicht hat. Aber wir übersetzen sie normalerweise, oder die Bibelübersetzungen, in der ersten Vergangenheit. Jesus ging, er rief, er sprach und so weiter. Im Deutschen wiederum verwenden wir, wenn wir jetzt irgendwas berichten, was sich ereignet hat, verwenden wir oft die zweite Vorvergangenheit, also das Perfekt. Ne, wir erzählen zum Beispiel, ne, letztes Wochenende war ich in der Stadt, ich habe mir eine Hose gekauft, das ist die zweite Vergangenheitsform. Also wir verwischen im Deutschen, auch gerade im Umgangssprachlichen, die Zeitformen. Und wir überlesen somit und missverstehen leicht, was da eigentlich ausgedrückt wird. Also die vielen Sünden der Frau sind vergeben, denn sie hat viel geliebt. Und es sind, das kann ich gleich sagen, es sind zwei unterschiedliche Zeitformen, die hier verwendet werden. Denn Jesus erzählte, was kurz vorher passiert war. Das ist also die Erzählzeit. Dieses sie hat viel geliebt, wird in dieser Erzählzeit berichtet. Und ihre vielen Sünden sind vergeben, das ist vorher passiert. Ich habe zum einen, die Erzählzeit oder Jesus. Jesus erzählt was. Er erzählt was, was kurz vorher passiert war. Und erzählt von einer Handlung, die vorher noch passiert war. Im Perfekt. Drei Zeitabschnitte quasi, die wir hier betrachten müssen. Die Frau hat also in der Vergangenheit zu unseren Ereignissen im Perfekt, was schon passiert war, Gott ihre Sünden bekannt. Wie genau, darüber berichtet uns die Geschichte nicht. Aber sie erzählt, dass Gott in der Vergangenheit dieser Frau bereits vergeben hat. Und diese bereits geschehene Vergebung in der Erzählzeit Jesu Realität war. Der Herr Jesus sprach also zu Simon und erklärte dem Pharisäer, dass diese Frau bereits in der Vergangenheit Vergebung gefunden hat. Und er erklärte ihm auch, woran man das sieht. Nämlich daran, dass sie jetzt, in der Erzählzeit Jesu, viel Liebe zeigte. Denn man sieht das an ihrem Umgang mit Jesus. Sie ist also in diesem Gleichnis der Schuldner mit den 500 Denaren. Simon könnte nun natürlich der Schuldner mit den 50 Denaren sein oder es noch werden und Vergebung auch in Anspruch nehmen. Aber in der Geschichte sieht es nicht danach aus. Wir lesen nun weiter. Jesus sagte und bekräftigte nochmal nun der Frau zugewandt, deine Sünden sind vergeben. Auch hier steht das Perfekt, die Vorvergangenheit. Es ist also nicht der Augenblick, in dem Vergebung geschieht. Jesus bringt also zum Ausdruck, dass er nur das beschreibt, was bereits passiert war. Mögen auch alle Menschen, auch die am Tisch damit saßen, mögen alle Menschen diese Frau für eine Sünderin halten. Aber sie liegen völlig daneben. Sie wissen nichts um die bereits passierte Veränderung in dem Leben der Frau. In Gottes Augen ist sie gerechtfertigt. Menschen mögen sie verurteilen und immer noch für eine Sünderin halten. Aber Gott hat ihr vergeben. Menschen mögen, wenn sie es sehen, immer noch an die Dinge denken, die sie in der Vergangenheit falsch gemacht hat. Gott tut das schon eine ganze Weile nicht mehr. Und was hat sie von ihren Sünden gerettet? Und die mit zu Tische lagen, fingen an, bei sich selbst zu sagen, wer ist dieser, der auch Sünden vergibt? Er sprach aber zu der Frau, dein Glaube hat dich gerettet, geh hin in Frieden. Dein Glaube hat dich gerettet. Es ist ihr Glaube, wir werden durch Glauben gerettet. Und das ist die Hauptbotschaft dieser Begebenheit, dieser Geschichte, wohin es führt, wenn mir bewusst wird, dass Gott durch Glauben tatsächlich in meinem Leben Sünde vergibt. Und was ist die Antwort darauf? Die Antwort ist klar, Liebe, Liebe, Liebe. Diese Frau zeigte, was die natürliche Folge davon ist, wenn ein Mensch von Gott Vergebung und Erlösung erfährt. Ich verliebe mich in Jesus, mein Herz fließt über voller Dankbarkeit für das, was er für mich getan hat. Mein Herz jubelt und ich will etwas tun, um Jesus meine Liebe zu zeigen. Und dabei spielt es keine Rolle, ob mich Menschen verachten, ob ich am Ende mit zerzausten Haaren, einer leeren Alabasterflasche und Dreck an den Lippen nach Hause gehe. Nun gehen wir wieder zurück zu Maria, zu Johannes 12. Wir haben da die gleiche Konstellation wie in dieser gerade eben betrachteten Geschichte. Wir haben Jesus, wir haben Maria und wir haben Judas. Von Judas will ich nicht viel Worte verlieren. Über ihn hat Daniel letzten Sonntag gepredigt. Judas war ein Dieb. Er dachte bestimmt nicht an die Armen, sondern er bedauerte, dass diese 300 Denare nicht seine Kasse gefüllt hatten. Von denen er, so steht es auch da, wieder etwas für sich hätte abzweigen können. Es sagt aber Judas, der Iskariot, einer von den Jüngern, die ihn überliefern sollte: Warum ist dieses Salböl nicht für 300 Denare verkauft und der Erlös den Armen gegeben worden? Es sagte dies aber nicht, weil er für die Armen besorgt war, sondern weil er ein Dieb war und die Kasse hatte und beiseite schaffte, was eingelegt wurde. Ich will nun abschließend nochmal die Motivation Marias genauer betrachten und überlegen, was wir für uns dafür heute Morgen mitnehmen können. Ich denke, Maria nahm sich das Vorbild dieser geretteten Sünderin zu Herzen und tat es ihr nach. Und zwar in dem Maße, wie es ihrer persönlichen Beziehung zu Jesus angemessen war. Es ist ihr diese 300 Denare wert. Das sind ja umgerechnet 60.000 Euro, was dieses teure Parfümöl kostete damals. Und es war vielleicht für ihre Hochzeitsfeier vorgesehen. Die Salböl ist Ausdruck ihrer ganz besonderen Liebe, Verehrung und Dankbarkeit. Wo Gott vergibt, da wächst die Liebe zu Jesus. Und Liebe ist immer so, dass sie sich verschenkt und den Geliebten feiert mit allem, was ich habe. Und Maria war auch die zu erwartende Kritik egal. Jesus sprach: Lasst sie. Möge sie es aufbewahrt haben für den Tag meines Begräbnisses. Denn Arme habt ihr alle Zeit bei euch. Mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Jesus ehrt sie in hohem Maße und den Dienst, den sie verrichtet hat. Er sagte ihr zu, dass dieser Dienst in der ganzen Welt bekannt werden würde und in Ewigkeit als Jesu Totensalbung bekannt sein würde. Und die Salbung der Füße steht hier stellvertretend für seinen ganzen Körper. Denn zur Einbalsamierung kam es ja nach der Kreuzigung und auch am Ostermorgen nicht mehr. Maria hatte gesegnet und ist gesegnet worden. Ihre Hände dufteten anschließend von dem Salböl. Und sinnhaft steht das Salböl für die Salbung mit dem Heiligen Geist. Wenn ich Segen weitergebe, werde ich gesegnet. Wenn ich den Heiligen Geist und damit Gottes Liebe durch mich hindurchfließen lasse, werde ich umso mehr wieder aufgefüllt mit dem Heiligen Geist. Und mit Freude und Gewissheit ein geliebtes Kind Gottes zu sein. Ich komme nun zum Schluss. Und ich will uns eine Frage stellen. Es ist eine zentrale Frage in unser Leben. Wir wollen uns gleich eine Zeit der Stille nehmen und unser Herz vor Gott prüfen, ob er zu uns redet, wenn wir darüber nachdenken. Ich will nur eine Anregung geben. Ich will nicht unter Druck setzen. Du bist geliebt, du bist wertgeschätzt. Gott ist für dich und er ist dir nahe und er will dich näher an sein Herz bringen. Mach dir Gedanken drüber oder schreib auch auf, was dir in den Sinn kommt, was der Heilige Geist vielleicht jetzt zu deinem Herzen redet, was er in dir berührt, wo er dich an etwas erinnert, wo du etwas bewegst, schon längere Zeit vor Gott vielleicht. Und es soll jetzt die Chance sein, das zu klären vor Gott. Sei es jetzt dann auch in der Gebetsecke später oder jetzt in dieser Zeit der Stille, die wir uns nehmen wollen. Ja, was ist dein Myrion? Was ist dein Parfümöl? Wo und wie bist du ein Wohlgeruch für Jesus? Bist du überhaupt schon so weit? Natürlich die Grundfrage, hast du überhaupt Jesus schon in dein Herz aufgenommen? Kennst du diese Freude, die passiert, wenn man Erlösung, Vergebung der Sünden erfährt und ein wiedergeborenes Kind Gottes wird? Aber bist du einer dann, der Jesus feiert für die Vergebung, der Jesus seine Liebe ausdrückt, immer wieder, der seine Taten bewundert, seine Schöpfung bewundert, die jetzt bald wieder neu erwacht im Frühling? Erweist du Jesus die Ehre für das, was er an dir getan hat, für dich getan hat? Ehrst du ihm durch die Zeit, die du ihm schenkst? Im 2. Korinther 2, ab Vers 14 steht, dass wir ein Geruch seiner Erkenntnis sein können, also der Erkenntnis Jesu, dass andere Menschen Jesus erkennen an uns. Also der Geruch der Erkenntnis Jesu an jedem Ort, denn wir sind ein Wohlgeruch Christi für Gott unter denen, die gerettet werden und unter denen, die verloren gehen. Bist du ein Mensch, der eine angenehme Atmosphäre verbreitet? Sind andere gern mit dir zusammen? Erweist du ihnen gern einen Liebesdienst? Lässt du es zu, dass der Heilige Geist durch dich zu anderen Menschen fließen kann? Dieser Wohlgeruch steht auch für Opferbereitschaft, für Hingabe. Ich könnte noch mehr Stellen lesen, will aber damit jetzt zum Ende kommen und wir wollen jetzt ruhig werden und uns mal 2 Minuten Zeit nehmen, darüber nachzudenken, ob Gott zu uns spricht. Und ich schließe dann mit einem Gebet.
Ja, Jesus, das wünschen wir uns, Herr, ein Wohlgeruch zu sein für alle Menschen.
Der dich ausströmt, der dich verherrlicht, der dich preist, dort wo wir sind, im Alltag. Das wünschen wir uns, Herr, dass deine Liebe durch uns fließen kann. Dass wir uns ja immer wieder neu füllen lassen mit deinem Heiligen Geist. Und andere Menschen dienen mit dieser Liebe, mit dieser hingebungsvollen Liebe, mit der du uns zuerst geliebt hast. Hilf du uns, dir immer näher zu kommen, immer näher an dein Herz heranzukommen, dass wir es erfassen, Herr, du bist da, es liegt ja nur an uns, die Hindernisse sind ja nur auf unserer Seite, Herr, denn du bist ja da, du begegnest uns, Herr, wo wir dich suchen, du lässt dich finden, wo wir dich von ganzem Herzen suchen. Und dafür danke ich dir, Herr Jesus. Hilf du uns, Schritte zu gehen im Glauben, dass wir näher, immer näher zu dir kommen. Dafür danke ich dir, Herr Jesus. Amen.